NDR Info. Themen des Tages.
Die israelische Armee rückt ins Zentrum von Gaza-Stadt vor. Israels Verteidigungsminister gibt mit martialischen Worten die Marschrichtung vor. Gaza brennt, schreibt er online. Droht den Menschen dort jetzt der lange befürchtete Häuserkampf? Dazu der Blick gleich auch nach Genf. Der UN-Menschenrechtsrat wirft Israel ein Genozid vor. Das ist unser erstes Thema heute Abend. Außerdem unsere Themen. Im Bundestag läuft seit heute die Haushaltswoche und das Paradoxum, kaum wird 2025 jetzt diese Woche in Zahlen gegossen, reißt 2026 ja noch größere Löcher. Und im Fall Block um eine mutmaßliche Kindesentführung gerät neben der Unternehmerin Christina Block jetzt auch der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendienstes, August Hannig, ins Visier der Ermittler. 13 Objekte, die auch mit Hannig zu tun haben sollen, wurden durchsucht, auch in Hamburg. Das wird unser Thema sein in den Themen des Tages, heute an diesem 16. September. Ich bin Nina Zimmermann, einen schönen guten Abend. Israel hat in der vergangenen Nacht eine neue Bodenoffensive zur Einnahme von Gaza-Stadt begonnen. Eine Woche nach der Aufforderung, dass alle Bewohner die Stadt verlassen sollen. Premierminister Netanyahu erklärte, die Armee habe 2 Divisionen mit Zehntausenden von Soldaten in Bewegung gesetzt, um die Hauptstadt einzunehmen. Und damit eine, wie Netanyahu es auch nennt, neue Phase im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas zu starten. Auch wenn 40% der Millionenstadt mittlerweile auf der Flucht sind, sollen sich dort immer noch mehrere Hunderttausende, bis zu 600.000 palästinensische Zivilisten aufhalten. Julio Segador berichtet.
Die Offensive ziele darauf ab, die Hamas zu besiegen und gleichzeitig einen größeren Einfluss auf die Freilassung der Geiseln zu gewinnen, erklärte Israels Verteidigungsminister Katz bei einem Militärbriefing. Die Einnahme von Gaza City ist dabei nach seinen Worten entscheidend. Es sei das wichtigste Regierungssymbol der Hamas, so Katz. Bilder aus Gaza City zeigen dichte Rauchwolken über der Stadt. Immer wieder sind Detonationen zu hören. Unterdessen nimmt der militärische Druck zu. Von 3 Seiten arbeiten sich israelische Panzer- und Bodentruppen von den Außenbezirken langsam in das Zentrum der Stadt vor. Doch die Hamas wehrt sich. Nach Angaben eines Militärsprechers sind noch 2.000 bis 3.000 Hamas-Kämpfer in Gaza City und rund 600.000 Zivilisten, die bisher der Evakuierungsaufforderung des israelischen Militärs nicht Folge geleistet haben. Die Terrororganisation Hamas droht erneut mit dem Tod der Geiseln. Die systematische Zerstörung und der faschistische Vernichtungsfeldzug, dem Gaza ausgesetzt sei, bedrohe auch das Leben der gefangenen israelischen Soldaten, so die Hamas in einer Mitteilung. Dem israelischen Militär und vor allem der Zivilbevölkerung in Gaza-Stadt stehen schwere Tage und Wochen bevor. Davon ist der israelische Sicherheitsexperte Alon Eviatar überzeugt. Letztendlich wird die Hamas, selbst wenn sie nur noch einen oder 100 Kämpfer mit nur einer oder mehreren Kalaschnikows zählen wird, in eine Art Stalingrad übergehen und bis zum letzten Tropfen Blut kämpfen. Es ist der befürchtete Häuserkampf, ein Guerillakrieg, der nun allen Beteiligten droht. Ein Häuserkampf, der auch die Geiseln gefährdet. Berichten zufolge soll die Terrororganisation Hamas die noch lebenden Geiseln aus den Tunnelsystemen an die Oberfläche in Zelte gebracht haben, wo sie nun als menschliche Schutzschilde eingesetzt werden. Für die Angehörigen der Geiseln ist das schlimmste Szenario. Die Nacht über hatten zahlreiche Angehörige vor der Residenz von Premier Netanyahu demonstriert und ein Ende des Kriegskurses gefordert, darunter auch Einaf Zangauker, deren Sohn Matan seit mehr als 700 Tagen in der Hand der Hamas ist. Wir sterben vor Angst davor, dass sie uns sagen werden, dass die noch lebendigen Geiseln nicht mehr am Leben sind und dass die Überreste der toten Geiseln durch die Bombardierungen überall zerstreut sind. Wie können wir in einem solchen Staat leben? Wir wollen, dass dieser Krieg endet, dass unsere Kinder mit einem Deal zurückkommen. Es kann doch nicht sein, dass ein einziger Mann in diesem Staat entscheiden darf, unsere Kinder und unsere Soldaten zu opfern. Laut einem Militärsprecher soll die Einnahme von Gaza-Stadt schrittweise erfolgen. Das Militär hofft, dass in den kommenden Stunden und Tagen noch mehr Menschen Gaza-Stadt verlassen.
Bundesaußenminister Wadephul hat auch noch einmal das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen kritisiert. Auf die Berliner Reaktion schauen wir gleich auch noch. Und die EU-Kommission will morgen Strafmaßnahmen gegen Israel vorschlagen. Gegen die geplanten Sanktionen sperrt sich die Bundesregierung allerdings weiter. Und die Bodenoffensive der israelischen Armee Auch die geht unvermindert weiter. Dabei warnen Militärexperten Israel genau vor dieser Offensive auf Gazastadt. Laut IDF, also laut Armeeschätzung, haben zwar 40% der Bewohner die Stadt verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber ich hatte es eben schon mal gesagt, in den Trümmern und in den Häusern halten sich halt immer noch fast 500.000 Zivilisten auf. Dazwischen die Hamas-Kämpfer. Ein gefährlicher und aufreibender Häuserkampf droht, gegen den die Armeeführung in Israel sich ja noch ausgesprochen haben soll. Militäranalysten halten diesen Angriff auf Gazastadt für hochriskant. Jörg Poppendick.
First of all, the Gaza Strip. Okay, the Gaza Strip. It's not a big area.
Das kann nicht gut gehen, sagt Nesine Hammer, während er auf einem Blatt Papier die Umrisse des Gazastreifens zeichnet, mit Gazastadt ganz im Norden. Noch nie, erzählt der ehemalige Brigadekommandeur, hat die israelische Armee in einem so dicht besiedelten Gebiet gekämpft wie jetzt.
It's very dangerous, because if you're going to fight Hamas.
Es ist sehr gefährlich. Die Hamas versteckt sich innerhalb der Bevölkerung. Sie lässt sie nicht gehen und benutzt sie als menschliche Schutzschilde. Es werden Zivilisten sterben und viele Soldaten. Das ist doch alles verrückt. Ich denke, es ist ein Fehler. Auch die Armeeführung soll sich gegen den Einsatz in Gazastadt ausgesprochen haben, konnte sich mit ihren Bedenken aber nicht durchsetzen. Armeechef Zamir hat wiederholt gewarnt, dass die Operation das Leben der Geiseln erheblich gefährden würde. Auch weil nicht klar sei, wo genau sie sich aufhalten. Die israelische Armee beschießt seit Tagen bereits Gazastadt. Das alles geschieht, weil es der oberste Befehlshaber so will, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Experten für Kriegsführung in Städten wie Julian Werner bezweifeln, dass Israel auf diese Weise erfolgreich sein wird. Er forscht dazu an der Bundeswehr-Universität in München. Werner sagt, Gazastadt sei zu groß, die Zahl der israelischen Soldaten wiederum nicht groß genug.
Das heißt, wenn sie ein Stadtviertel genommen hat, muss sie, um weiter operieren zu können, dieses Stadtviertel wieder aufgeben und weiterziehen. Das ermöglicht den Terroristen, durch Tunneln beispielsweise wieder dort aufzutauchen, wo die israelischen Soldaten waren und gerade wieder abgezwungen sind. Und so beginnt ein einzigartiges Katz-und-Maus-Spiel, das sich jetzt über die letzten 1,5 Jahre hinzieht.
Werner bezweifelt, dass die israelische Regierung eine zielführende Strategie hat. Der Militärexperte sagt, Netanyahu überlässt es seinen Soldaten immer wieder, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Dass Israel über nicht genügend Soldaten für sein Vorhaben verfügt, darauf verweist auch John Spencer in einem Podcast. Spencer gilt als der weltweit führende Experte für Häuserkämpfe. Der Versuch, der Hamas ihren letzten großen Rückzugsort zu nehmen, sei trotzdem richtig. Der Einsatz wird den letzten Rückzugsort der Hamas zerstören. Sie haben dann deutlich schlechtere Karten in der Hand. Hesi Nehama winkt ab. Der israelische Militärexperte hat einen ganz anderen Vorschlag. Die Armee müsse zunächst sicherstellen, dass die Zivilbevölkerung Gazastadt verlassen kann, in eine sichere Zone mit genügend Lebensmitteln. Dann, so Hesi, sollte Israel die Wasserverbindung der Stadt kappen. Aushungern statt kämpfen.
What we call siege.
Wir belagern die Stadt, in der sich die Hamas aufhält. Ich glaube, dass spätestens nach 3 Wochen tausende Terroristen zu den Checkpoints kommen werden, weil sie durstig sind. Das ist der einzige Weg, die Hamas zu schlagen.
Also Militärexperten warnen Israel vor dieser Offensive auf Gazastadt, berichtet Jörg Poppendick aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Kanzler Friedrich Merz überraschte ja durchaus viele, als er Anfang August verkündete, dass Deutschland keine neuen Lizenzen für militärische Ausrüstung erteilen werde für Israel, und zwar für Waffen, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Denn noch im Januar als Oppositionsführer hatte Merz sogar mehr Waffen für Israel versprochen. Merz begründete dann diesen teilweise Exportstopp mit den Plänen von Israels Premier Benjamin Netanyahu, Gazastadt zu besetzen. Und jetzt passiert genau das. Am Nachmittag äußerte sich in Berlin auch Außenminister Wadephul. Jörg Oppel berichtet.
Die Bundesregierung richte einen eindringlichen Appell an die israelische Regierung, aber auch an die radikal-islamische Hamas und deren Umfeld, sagte Wadephul.
Jetzt den Weg zu Waffenstillstandsverhandlungen und zu einem Abkommen über die Freilassung der Geiseln zu suchen, das ist jetzt der richtige Weg.
Die humanitäre Lage vor Ort sei inakzeptabel. Eine Bodenoffensive mit dem Ziel der Eroberung von Gazastadt lehne die Bundesregierung ab. Ähnlich äußerte sich der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Adis Achmetovic. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland verwies er aber auch auf die Vorschläge von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Diese sollten von der Bundesregierung nicht mehr blockiert werden, sagte Achmetovic. Von der Leyen hatte Sanktionen gegen extremistische israelische Minister und gewalttätige Siedler sowie die Aussetzung von Handelsvereinbarungen angeregt. Der Linken im Bundestag geht das nicht weit genug. Die Sprecherin für internationale Beziehungen, Lea Reisner, forderte ein Ende aller deutschen Waffenlieferungen an Israel.
Es ist ein absoluter Skandal, dass die Bundesregierung nicht endlich Konsequenzen zieht, sondern weiterhin Waffen liefert, weiterhin auf der europäischen Ebene die Aussetzung des EU-Israel-Assoziierungsabkommens blockiert und vor allen Dingen auch sich weiterhin weigert, Palästina als Staat anzuerkennen.
Ein erneuter Bruch des Völkerrechts dürfe von der internationalen Staatengemeinschaft nicht einfach hingenommen werden, so Reisner.
Und soweit Jan Oppel mit Reaktion aus Berlin auf die Ausweitung des Kampfeinsatzes auf Gazastadt. Israel erfülle mit der Offensive in Gaza 4 Tatbestände des Genozids, heißt es heute in einem neuen UN-Bericht. Die unabhängige Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats wirft Israel vor, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Ihr Bericht bezieht sich auf die Geschehnisse seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Und sie spricht von Vorsatz. Katrin Hondel.
Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass im Gazastreifen ein Genozid verübt und fortgeführt wird, sagte die Vorsitzende der unabhängigen Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats, Navi Pillay, Juristin und frühere Richterin am Internationalen Strafgerichtshof. Die Kommission beruft sich auf die UN-Konvention über Verhütung und Bestrafung des Völkermordes von 1948. 4 der 5 darin erwähnten Tatbestände seien erfüllt, heißt es in dem Bericht, nämlich, Zitat, Tötung und schwere körperliche oder seelische Schädigung, vorsätzliche Schaffung von Lebensbedingungen, die auf vollständige oder teilweise Vernichtung der Palästinenser abzielen und Verhängung von Maßnahmen zur Verhinderung von Geburten. Der Bericht bezieht sich auf die, wie es heißt, Ereignisse am und seit dem 7. Oktober 2023. Es gebe auch indirekte oder Indizienbeweise für einen besonderen Vorsatz im Verhaltensmuster der israelischen Verantwortlichen. Die spezifische Absicht zur Begehung von Völkermord sei belegt, heißt es in dem Bericht. Israels UN-Botschafter in Genf, Daniel Meron, bezeichnete den Bericht der Untersuchungskommission als skandalös und sprach von einer, Zitat, verleumderischen Tirade und einem weiteren gefälschten Bericht über Gaza. Israel wirft dem UN-Menschenrechtsrat und seinen Kommissionen immer wieder vor, gegenüber Israel voreingenommen zu sein.
Soweit Katrin Hondel aus Genf. Ein UN-Bericht wirft der israelischen Regierung vor, im Gazastreifen einen Völkermord zu begehen. Seit gut 12 Stunden weitet die Armee ihre Kampfzone aus und greift auch Gaza-Stadt an. Und damit kommen wir hier in den Themen des Tages nach Deutschland. Normalerweise wird der Bundeshaushalt vor Jahresende beschlossen. An dem Etat 2025 allerdings, da zerbrach im vergangenen Herbst die Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Es ging um eine Lücke von 3 Milliarden, die der damalige Kanzler Olaf Scholz durch Kredite schließen wollte. Das lehnte der Finanzminister Christian Lindner rigoros ab. Letzten Endes wurde er von Scholz entlassen und der Rest ist Geschichte. Nach der vorgezogenen Bundestagswahl räumten dann Union und SPD diesen potenziellen Streitpunkt erstmal direkt aus. Sie schafften durch Ausnahmen von der Schuldenbremse größere Kreditspielräume. Und bis jetzt hatten wir dadurch eine vorläufige Haushaltsführung. Aber diese Woche soll der Haushalt 2025 beschlossen werden. Nach zweitägiger Debatte steht am Donnerstag die große Abstimmung an. Martin Polanski.
Für Finanzminister Lars Klingbeil ist es der erste Bundeshaushalt, der unter seiner Verantwortung beschlossen werden soll. Der SPD-Minister spricht im Bundestag von einer klaren Linie, die den Haushalt 2025 kennzeichne.
Wir investieren, wir reformieren und wir konsolidieren. Wir wollen und wir werden mit dieser Regierung Deutschland voranbringen.
Klingbeils erster Haushalt ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderer. Der Etat hat nur noch eine Restlaufzeit von gut 3 Monaten, da er wegen der vorgezogenen Neuwahlen nach dem Ampelaus erst jetzt zustande kommt. Und es ist der erste Haushalt, für den die deutlich gelockerten Schuldenregeln gelten. Von den Ausgaben in Höhe von gut 500 Milliarden Euro im Kernhaushalt werden mehr als 80 Milliarden Euro über Kredite finanziert. Dazu kommen weitere Milliardenschulden über die sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr sowie für Infrastruktur und Klimaneutralität. Insgesamt Schulden von mehr als 140 Milliarden Euro. Der SPD-Finanzminister.
Mit diesem Haushalt schaffen wir aber auch Wachstum und Gerechtigkeit. wenn wir in Infrastruktur investieren, die Digitalisierung beschleunigen und Innovation auf den Weg bringen.
Auch die Union beschwört die Chancen für mehr Wachstum durch die höhere Kreditaufnahme. Unionsfraktionsvize Matthias Middelberg mahnt aber Reformen bei Subventionen und Sozialausgaben an, um die Schuldenquote nicht ausufern zu lassen.
Wir müssen die Zeit, die wir uns auch durch diese Investitionen kaufen, müssen wir auch nutzen, um jetzt wirklich auch strukturell zu reformieren.
Die Grünen hatten die deutliche Lockerung der Schuldenregeln mit ermöglicht, indem sie der entsprechenden Grundgesetzänderung noch im alten Bundestag zugestimmt hatten. Jetzt wirft der grüne Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer der schwarz-roten Bundesregierung vor, die zusätzlichen Spielräume nicht nur für Investitionen zu nutzen, sondern auch um Haushaltslöcher zu stopfen.
Wir sehen Flickschusterei statt Strategie, Haushaltstricks statt Zukunftsinvestitionen. Damit wird der Mantel falsch eingeknüpft.
Anders die Linken. Die Bundesregierung stecke zu viel Geld in die Verteidigung, wovon vor allem die Rüstungsbranche profitiere, so die Parteichefin der Linken Ines Schwertner. Gleichzeitig erhöhe Schwarz-Rot den Druck auf die sozial Schwachen.
Es gibt ein Muster, das diesen Haushalt hier durchzieht. Noch nie hat eine Regierung so viel Geld ausgegeben und noch nie ist so wenig bei den Menschen angekommen.
Der AfD-Haushaltspolitiker Michael Espendiller hat grundsätzliche Kritik an der hohen Kreditaufnahme, schlägt umfassende Kürzungen vor beim Bürgergeld, den Verteidigungsausgaben, den Hilfen für die Ukraine und den Zuweisungen für die Europäische Union.
Wir haben insgesamt 1000 Änderungsanträge zum Bundeshaushalt gestellt. In Herrn Klingenbeils Haushaltsentwurf können wir damit auf 111 Milliarden Euro von seinen Staatsausgaben in diesem Jahr verzichten.
Insgesamt ein eher pflichtschuldiger Auftakt für die Abschlussberatungen zum Haushalt 2025, der am Donnerstag verabschiedet werden soll. Direkt danach, bereits in der kommenden Woche, soll der Bundestag mit den Beratungen für den Haushalt 2026 beginnen. Ein fester Termin dann auch für Finanzminister Lars Klingbeil.
Und dann geht es um die wirkliche Verteilung. Aus dem Hauptstadtstudio Martin Polanski. Im Bundestag geht es in diesen Tagen um den Haushalt und morgen zum Beispiel für alle Interessierte auch der Höhepunkt, nämlich die Generaldebatte mit einer Rede des Kanzlers, startet alles ab 9 Uhr. Der Fall Block. Was als privater Sorgerechtsstreit mal begann, verwandelte sich in der Silvesternacht 2023/24 in ein Verbrechen. So jedenfalls der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Hamburg. Zwei Kinder wurden aus Dänemark entführt, ihr Vater geschlagen und im Zentrum die Mutter, Christina Block. Seit Juli steht sie mit anderen vor Gericht, angeklagt wegen Freiheitsberaubung, Entziehung Minderjähriger und gefährlicher Körperverletzung. Heute bekommt dieser Prozess eine neue Dimension, denn die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen den früheren BND-Chef August Hanning. 13 Objekte wurden durchsucht, auch hier im Norden. Elke Spanner ist für den NDR Gerichtsreporterin, auch in diesem Fall. Und ich habe sie heute Nachmittag sprechen können und wollte wissen, was wurde wo durchsucht?
Das war in Geschäftsräumen und in Privatwohnungen, das Ganze in mehreren Bundesländern und sogar auch in der Schweiz. Und hier in Hamburg, da wurden vor allem die Räume einer Sicherheitsfirma in der Innenstadt durchsucht. Da sollen August Hanning und ein ehemaliger LKA-Beamter in leitender Funktion sein. Und die Staatsanwaltschaft, die hat gehofft, Beweise jetzt gegen diese beiden zu finden, dass sie in diesen Komplex rund um die Entführung der Blockkinder irgendwie eingebunden waren.
Ja, welcher Vorwurf steht denn da überhaupt im Raum rund um Hanning und seine Firma?
Es geht in erster Linie nicht um die Entführungsnacht selbst. Das ist, glaube ich, wichtig, mal vorwegzuschicken. Es wird zwar auch ermittelt, ob Hanning da seine Finger irgendwie mit im Spiel hatte, aber in erster Linie geht es erstmal um Ereignisse davor. Es soll im November 2022, also schon ein Jahr vor der eigentlichen Entführung, schon mal einen Versuch gegeben haben, die Kinder beim Vater in Dänemark zu entführen. Da sollen Hanning und der ehemalige LKA-Beamte womöglich beteiligt gewesen sein. Und laut Staatsanwaltschaft übrigens auch mehr als 100.000 Euro dafür kassiert haben. Und dann gab es wenige Monate vor der Entführung einen Versuch, den Kindsvater Stefan Hensel mit Pädophilievorwürfen zu diskreditieren. Und auch da wird gegen Hanning und den anderen Verdächtigen ermittelt.
Der Name August Hanning, der fiel ja in diesem Prozess schon mal vor einigen Wochen. Was ist denn da jetzt neu? Also welche Rolle zeichnet sich da überhaupt ab?
Ja, also das stimmt. Der Name ist jetzt heute nicht zum ersten Mal in diesem ganzen Zusammenhang aufgetaucht. Dass Christina Block seine Sicherheitsfirma beauftragt hatte, das steht auch schon in den ganzen Ermittlungsakten. Und sie hat selbst im Prozess vor kurzem auch gesagt, dass sie schon mehrere Firmen damit beauftragt hatte, seit die Kinder weg waren. Also sie hat aber beteuert, dass es nie um eine Entführung gegangen sei, sondern die Firmen sollten, laut Christina Block, Informationen über das Leben ihrer Kinder und das des Vaters Stefan Hensel in Dänemark recherchieren.
Du hast ja eben gesagt, für alle, die diesen Prozess eben nicht so intensiv verfolgen, es geht ja immer um diese Silvesternacht 2023/24, als die Kinder entführt wurden. Diese heutigen Ermittlungen, die Durchsuchungen, ist das ein paralleler Strang oder Teil desselben Falles?
Na, das ist alles Teil eines großen Komplexes, kann man sagen. Stefan Hensel, der Vater der Kinder, der hatte die beiden 2021 ja einfach bei sich in Dänemark behalten. Und seitdem waren viele Gerichte und eben auch Detekteien und Sicherheitsfirmen eingebunden, um zu sehen, wie die Kinder denn jetzt da in Dänemark leben würden und um sie womöglich auch zurückzuholen. Und in diesen Komplex gehört das hier auch. Aber wie gesagt, es geht nicht primär um die Entführungsnacht selbst.
Was bedeutet das eigentlich für den laufenden Prozess? Der hat ja eigentlich auch kurze Pause gerade genommen. Könnte das auch so eine Wende sein oder nur ein weiteres Puzzlestück sozusagen?
Na, ich würde da eher von einem weiteren Puzzlestein sprechen. Die Staatsanwaltschaft wirft Christina Block in dem gerade laufenden Prozess ja vor, dass sie die Entführung ihrer Kinder in Auftrag gegeben hatte. Und wenn sich jetzt beweisen sollte, dass es einen solchen Auftrag womöglich sogar schon ein Jahr vorher gab, zum Beispiel durch die heutige Durchsuchung, dann wäre das natürlich für Christina Block sehr belastend.
Gibt es seitens Christina Block überhaupt schon Reaktionen auf die Durchsuchung von heute?
Also ich habe davon jetzt nichts gehört, aber grundsätzlich bestreitet sie ja vehement, dass sie eine Entführung geplant habe. Sie hat im Prozess wörtlich gesagt, ich wollte die Kinder nie zurückstehlen wie eine Sache.
Soweit unsere NDR-Gerichtsreporterin Elke Spanner über die neuen Entwicklungen im Block-Prozess. Ein Blick, ein Lächeln und Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ihm verfallen. Robert Redford. Nun ist er mit 89 Jahren gestorben. Und im Grunde war Robert Redford so auch einer der letzten Hollywood-Legenden. Einer der wenigen, der über so viele Jahre, so Jahrzehnte eine feste Größe bleiben konnte. Über sein Leben, über seine Filme kann ich jetzt mit meiner Kollegin Claudia Sarre sprechen. Claudia, in welchen Rollen werden wir Robert Redford in Erinnerung behalten?
Nun, Robert Redford hat ja so viele Filme gemacht, die kann man hier unmöglich alle aufzählen. Aber mir persönlich ist er am stärksten in Erinnerung geblieben in seiner Rolle als charmanter Safari-Jäger in Jenseits von Afrika an der Seite von Meryl Streep, aber auch als Pferdeflüsterer oder auch in dem Schiffsdrama All is Lost. Aber natürlich hat Redford schon viel, viel früher angefangen, Filme zu drehen. Seinen Durchbruch hatte er eigentlich schon 1967 mit der Komödie Barfuß im Park, damals zusammen mit Jane Fonda. 1969 hat er dann gedreht zusammen mit Paul Newman, und zwar den Western Zwei Banditen, Butch Cassidy und Sundance Kid, und 1976 dann Die Unbestechlichen, vielleicht einer seiner größten Filme, über den Watergate-Skandal. Übrigens, mit Jane Fonda hat er dann übrigens auch einen seiner letzten großen Leinwandauftritte in dem Netflix-Drama Unsere Seelen bei Nacht. Da war er schon 80 Jahre alt und hat immer noch den Liebhaber gespielt.
Jetzt war Redford ja nicht nur Schauspieler und Regisseur, sondern er hat sich ja auch für die Umwelt oder auch den Filmnachwuchs ganz stark gemacht. Welche Rolle hat er da gespielt?
Nun, er hatte in Utah Land gekauft und dort dann 1981 in Park City mitten in den Rocky Mountains das Sundance Film Festival gegründet. Das ist ja mittlerweile eines der renommiertesten Festivals für den Independent-Film. Dieses Festival fördert nicht nur junge Filmemacherinnen und Filmemacher, sondern eben vor allem Filme von Minderheiten, von indigenen Amerikanern, von Afroamerikanern oder auch Regisseuren aus der LGBTQ-Community. Und für dieses Engagement und auch für sein Lebenswerk wurde Redford dann 2002 mit einem Oscar geehrt.
Was meinst du, welche Lücke hinterlässt Robert Redford auch in Hollywood?
Nun, natürlich eine sehr große Lücke. Er war ja Zeit seines Lebens der Sunny Boy des US-Kinos mit seinem sonnengebräunten Gesicht, seinen blonden Haaren und eben diesem Lächeln war er einfach der Frauenschwarm schlechthin. Aber nicht nur das, er war eben auch sehr engagiert beim Umweltschutz, gegen Rassismus und er galt als sehr integer und war frei von Starallüren. Die letzten Jahre hatte er dann ziemlich zurückgezogen verbracht auf seiner Ranch in Utah. Utah, weit weg von Hollywood. Und dort ist er dann auch in der vergangenen Nacht im Alter von 89 Jahren friedlich eingeschlafen.
Dann erstmal vielen Dank, Claudia Sache, bei mir im Studio über Robert Redford, sein Leben und ja auch sein Tod. Er ist im Alter von 89 gestorben und er hat mal gesagt, das Leben ist im Wesentlichen traurig. Glück gibt es nur vereinzelt, in kurzen Momenten. Deshalb müsste man jeden Augenblick auskosten, ausschöpfen bis aufs Letzte. In diesem Sinne, einen guten Abend.